Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute als Gottes Wort zum Palmsonntag aus Hebräer 13, die Verse 8 bis 14. Hebräer 13, 8 bis 14 machen, wie meistens über die Festtage, diesmal über Palmsonntag, Karfreitag, Ostern, eine kleine Unterbrechung unserer biblischen Heilsgeschichtenreihe. Deshalb Hebräer 13, 8 bis 14. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir befinden uns mit dem heutigen Palmsonntag bereits in der fortgeschrittenen Passionszeit. Jesus ist auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, um in der Stadt Davids einzuziehen. Wir haben es eben gehört als Lesung, Lukas 19, 36 bis 44. Aber er ist nur äußerlich auf dem Weg hinauf. In Wirklichkeit geht dieser Weg ganz tief hinunter. Dieser Weg hinunter hat ja bereits für Jesus mit seiner Geburt begonnen. Darüber haben wir auch am vergangenen Mittwoch im Bibelgesprächskreis nachgedacht. Es war bereits ein für Jesus kaum zu ertragendes Leiden, für ihn als den heiligen Gottessohn, mitten unter diesen ungläubigen und unheiligen Menschen voller Unreinheit leben zu müssen. Trotzdem wird Gottes Sohn Mensch. Er beugt sich tief zu uns hinab in unsere Not, in unser Elend, in unsere kleine, schmutzige und sündige Welt. Was für eine unglaubliche Erniedrigung. Schon seine Geburt veranschaulicht das ja auf sehr extreme Weise. Der allmächtige Gott, der unvorstellbar reine und heilige und große, wird Mensch, nicht nur auf diesem kleinen Globus, sondern auch mitten auf diesem Globus noch in einem kleinen Stall in Bethlehem. Mitten im Dreck der Tiere, im Geschrei und Geblöke der Schafe. Dramatischer kann eigentlich schon die Geburt, deutlicher das Ganze gar nicht ausdrücken, wie sehr. Jesus wird eben nicht in der Fürstensuite des Fünf-Sterne-Hotels in Bethlehem oder Jerusalem geboren, sondern im Stall von Bethlehem. Den Religionen ist dieser ganze Vorgang unvorstellbar, eine derartige Selbstentäußerung und Erniedrigung Gottes. Umgekehrt ja, dass der in Sünde gefallene Mensch den göttlichen Funken in sich entdeckt und sich selbst nun durch gute Werke und Meditation etc. emporhebt und wieder vergöttlicht. Das ist der irre geleitete und zum Scheitern verurteilte Versuch der Religionen. Aber dass Gott sich vermenschlicht, dass der Vollkommene und Reine in unsere Unvollkommenheit hinabsteigt, in der ganzen Hingabe seiner Göttlichkeit und unsere Unreinheit teilt, das ist einmalig. Dieser Weg hinunter, der mit seiner Geburt, mit der Menschwerdung beginnt, setzt sich für Jesus in der Taufe fort. Gottes Sohn beugt sich unter unsere Schuld. Wir kennen die Szene, wo Jesus kommt zu Johannes dem Täufer, sagt, tauf mich. Und Johannes der Täufer weist entsetzt ab, ich dich taufen, wieso niemals? Eher du mich, aber du bist doch der Reine, der Heilige, du brauchst keine Taufe. Stimmt, Für sich braucht er sie nicht, aber in der Taufe nimmt er unsere Schuld auf sich, macht sich für uns zum Sündenbock. Da kommen wir später nochmal drauf. Gottes Sohn beugt sich unter unsere Schuld, nimmt nicht nur an unserer Schuld Anteil, an einem wie auch immer gearteten Mitgefühl, davon hätten wir gar nichts gehabt. Mitgefühl mag zwar irgendwie tröstlich sein, ändert aber an der Situation ja nichts. Nein, er nimmt unsere Schuld auf sich, der von keiner Sünde weiß, macht sich selbst zur Sünde der Welt, der ganzen Welt. Und dieser Weg hinunter geht für Jesus jetzt seinem Abschluss entgegen, seinem tiefsten Punkt. Gottes Sohn gibt sich in die Hände der Menschen und stirbt für uns am Kreuz von Golgatha. Hier auf Golgatha, draußen vor dem Tor, wird das Heil der Welt vollbracht. Hier auf Golgatha ist der Ort der Versöhnung. Genau da setzt jetzt der Hebräerbrief, was wir gelesen haben, gehört haben, ein. Nicht am Altar der Stiftshütte oder des Tempels. Denn dort auf dem Altar der Stiftshütte oder des Tempels wurden Tieropfer dargebracht. Die konnten keine Erlösung schaffen. Sie waren nur Hinweise auf das Versöhnungsopfer, das Jesus selbst darbringt. Und deshalb sagt Vers 9, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen, in der Vergangenheit nicht, in der Gegenwart nicht, in der Zukunft nicht. Nicht die Opfer des alten Bundes schaffen Erlösung, auch nicht die Speise- und Reinheitsvorschriften des alten Bundes, sondern allein das Heil, das der Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Die Adressaten des Briefs sind ja Judenchristen, wie der Titel des Briefs an die Hebräer zeigt. Der wurde zwar nachträglich eingefügt, ich weiß nicht, ob man es am Text selbst auch entnehmen kann, aber der ganze Abschnitt, der ganze Inhalt zeigt sehr deutlich, diese Christen, die aus dem jüdischen Volk zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, standen in der besonderen Gefahr, wieder in die jüdische Gesetzlichkeit zurückzufallen. Schon die Apostel befanden sich ja fortlaufend in einem geistlichen Kampf mit mindestens zwei Fronten. Einerseits die Heidenchristen, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen waren. Da war die große Gefahr, dass die ihre Unmoral und ihren Götzendienst, ihre Ungesetzlichkeit, die kannten ja das Gesetz Gottes nicht, mit in die Gemeinde Jesu hineinbringen. Das war die eine Front, die Ungesetzlichkeit. Und die andere Front, das war die jüdische Gesetzlichkeit der Judenchristen. Und vom Hohen Rat in Jerusalem gingen ja auch regelmäßig, wie wir auch in der Apostelgeschichte sehen, an anderen Stellen Abordnungen hinaus. Dorthin, wo die Apostel das Evangelium verkündigt hatten und christliche Gemeinden entstanden waren. Und diese jüdischen Abordnungen des Hohen Rats versuchten mit aller Gewalt, die zum Glauben an Jesus Gekommenen wieder zurück unter die Knechtschaft des Gesetzes und der Beschneidung zu zwingen. Wie sehr gerade auch der Apostel Paulus dagegen kämpfen musste, zeigt der Galaterbrief. Und vor diesen Bestrebungen warnt nun auch der Verfasser des Hebräerbriefs: Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen. Wer sein Heil im Halten von Geboten sucht, sei es im Halten von Speisevorschriften oder des Sabbat, müssen wir immer wieder gerade auch im Blick auf gesetzliche Adventisten sagen, die das Heil am Halten des Sabbat und zum Teil auch am Halten von Speisegeboten festmachen oder der Beschneidung oder was auch immer. Wer sein Heil an solchen Äußerlichkeiten festmacht, dessen Herz wird nie durch Gnade befestigt. Denn der wird nie wissen, ob er genug getan hat. Wer dagegen weiß, dass Jesus alles für ihn getan hat, dessen Herz ist befestigt in der Gnade. Der lässt sich durch Fremde lehren, du musst jetzt aber noch dies oder das tun, nicht mehr beeindrucken. Wer solchen Lehren folgt, der schließt sich im Gegenteil selbst vom Heil aus. Das ist der Sinn dann von Vers 10. Wir haben einen Altar, wir als Gemeinde Jesu, als neutestamentliches Bundesvolk. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Hütte dienen. Hebräerbrief ist einer der schwierigsten Briefe des Neuen Testaments, voller Beispiele, ungeheuer dicht, an jedem einzelnen Satz hängt enorm viel drin. Dieses Bild greift natürlich zurück auf den Opferdienst des alten Bundes. Und dabei ging es keineswegs nur darum, Tiere zu opfern. Ich vermute, dass es euch da ähnlich geht wie mir selbst. Wir sind beim Thema Opfer eigentlich immer aufs Schlachten, Verbrennen, Blutfließen konzentriert. Das ist aber nur ein Teil. Bei vielen Opfern wurde ein Teil des Fleisches keineswegs verbrannt, sondern gemeinsam gegessen. Ein Teil war den Priestern zugedacht, ein Teil auch denen, die ihre Opfer zum Herrn brachten. Der Altar war auch im alten Bund schon ein Zentrum der Tischgemeinschaft des Volkes Gottes. Ein Aspekt, der eigentlich ganz selten, denke ich, wirklich auch bei uns vor Augen steht. Wir hatten ja letzten Sonntag, glaube ich, das Thema dieselben geistlichen Grundlinien im alten und im neuen Bund. Das sehen wir ganz klar auch hier. So wie der Altar im neuen Bund der Tisch des Herrn ist, an den er uns einlädt, so war der Opferaltar im alten Bund vor der Stiftshütte und im Tempel genauso ein Tisch des Herrn, an den er sein Volk einlädt, nachdem er durch das Versöhnungsopfer mit dem Volk ins Reine gebracht wurde, symbolisch. Hier am Altar feiert das Volk die Gegenwart seines Herrn. Essend, feiernd. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, von unserem, dem christlichen Altar, darf niemand essen, der sich und andere noch gefangen hält im alten Bund und seinen überholten Ordnungen. Das ist mit der Hütte gemeint. Wenn aber natürlich gesagt wird, von unserem Tisch darf niemand essen, von unserem Altar, die Tischgemeinschaft ist ja immer gleichzeitig das Symbol der Zusammengehörigkeit. Dann sagt der Verfasser des Hebräerbriefs, mit den anderen haben wir nichts zu schaffen. Kommen wir auch noch drauf. Wer noch der Hütte dient, vermutlich gemeint die Stiftshütte, das Zelt, wer noch in den Ordnungen des alten Bundes lebt, der lebt ja noch in der Welt der Tieropfer, die keine Erlösung schaffen konnten. Wer noch im alten Bund hängt, wer noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der hat kein Recht, vom Altar des neuen Bundes zu essen, vom Opfer, das darauf dargebracht wird. Das gilt in spannender Weise doppelt. Wie gesagt, da steckt in jedem Satz enorm viel Symbolik und Aussage drin. Denn es gab zwei Opfer, wenn ich es richtig sehe, vor allem, von denen auf jeden Fall nicht gegessen wurde. Brandopfer dann auch nicht die Teile, aber vom Versöhnungsopfer, vom Sündopfer durfte nicht gegessen werden. Ganz spannender Punkt. Vom Versöhnungsopfer, vom Sündopfer wurde nur das Blut in die Stiftshütte bzw. in den Tempel gebracht. Der ganze Rest des Tieres wurde aus dem Lager hinausgebracht und dort verbrannt. Nicht ein Häppchen Fleisch durfte davon gegessen werden, weder vom Volk noch von den Priestern. Spannend ist mir auch erst in der Predigt hier nochmal richtig bewusst geworden, beim Opferlamm Jesu ist das ganz anders. Und da sehen wir auch, wie dieses Opferlamm Jesu eine ganz andere Anbindung an den Gott, dem dieses Opfer dargebracht wird, schafft, als das Opfer des alten Bundes. Jesus hat seinen Leib gegeben und sein Blut vergossen, für uns, damit unsere Schuld weggenommen wird. Und von diesen Opfern, die dem alttestamentlichen Versöhnungs- und Sündopfer entsprechen, dürfen wir essen. Jesus hat ja selbst geboten, nehmt hin und esst. Und das feiern wir in jedem Abendmahl, auch im kommenden Karfreitag. Der Hebräerbrief hat ja durchgängig das Ziel zu zeigen, wie überwältigend der neue Bund den alten überbietet. So auch hier. Es sind dieselben geistlichen Grundsätze, die aber im alten Bund erst weitgehend symbolisch aufleuchten und im neuen Bund dann in überwältigender Weise zur Vollendung gebracht werden. Während im alten Bund nicht einmal die Priester, auch nicht der hohe Priester, vom Versöhnungsopfer essen darf, wir dürfen's. Wir essen das, den Leib, wir trinken das Blut des Lammes im Abendmahl, das für unsere Sünden geschlachtet wird. Aber eben nur die, die ihre Hoffnung allein auf Jesus als ihren Herrn und Heiland setzen. Wer Jesus als seinen Herrn und Heiland ablehnt, gehört nicht dazu. Und damit zeigt der Altar sein zweites Gesicht. Eigentlich ist er ja vor allem ein Tisch der Gemeinschaft. Wir als Kinder Gottes feiern am Tisch des Herrn Gemeinschaft miteinander und wir feiern die Gemeinschaft mit unserem Haupt, mit Christus, unserem Herrn. Das ist die erste und die wichtigste Bedeutung. Zugleich markiert der Altar damit aber auch eine scharfe Trennung. Am Tisch des Herrn trennt sich die Gemeinde von der Welt. Am Tisch des Herrn sondern sich die ab, die zum Herrn gehören, von denen, die nicht zum Herrn gehören. Dieses Wissen, dieser Gedanke war übrigens ein ausschlaggebender Punkt, ich meine sogar wahrscheinlich der allerwichtigste, für die Entstehung der freien christlichen Gemeinden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Viele, vermutlich sogar die meisten, wenn nicht fast alle, dieser Gemeinden dürften zunächst als Abendmahlsgemeinschaften entstanden sein. Das waren bibeltreue Christen, die sich vom Missbrauch des Abendmahls in den Landeskirchen distanzierten, wo jeder noch so offenkundige Sünder zum Tisch des Herrn zugelassen wurde. Und diese Christen haben mit ganzem Recht gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die ganze sündhafte Welt, die sich nie von ihrer Sünde getrennt hat, und sich nie im Glauben Jesus zugewandt hat, an den Tisch des Herrn kommen darf wie die Säue zum Trog. An einer solchen Entstellung des Abendmahls können wir um Jesu Willen nicht mehr mitmachen. Und sie haben angefangen, in separater Gemeinschaft das Mahl des Herrn zu feiern. Und das setzte sich später im Brauch, der in vielen Brüdergemeinden meines Wissens bis heute noch üblich ist, fort, am Sonntagmorgen zuerst im internen Kreis das Mahl des Herrn zu feiern, bevor dann der für jedermann zugängliche öffentliche Gottesdienst stattfindet. Da kann man sicher mit der Enge auch manches übertreiben, aber im Grundsatz ist es richtig. An den Tisch des Herrn kann berechtigt nur kommen, wer zum Herrn gehört. Die anderen sind ausgeschlossen, dürfen nicht essen vom Altar. Der Altar markiert dabei in mehrfacher Hinsicht eine Trennungslinie. Er trennt nicht nur die, die dazugehören, von den anderen. Als erster findet eine ganz andere Trennung statt. Als erster wird der aus dem Volk Gottes hinausgestoßen, der für die Sünde als Opferlamm stirbt. Das entspricht der Ordnung des alten Bundes, Vers 10 von unserem Abschnitt. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, aber eben nur das Blut, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Es gibt nach 3. Mose 16 am großen Versöhnungstag, das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, zwei Sündenböcke. Es sind zwei. Und dafür werden zwei Ziegenböcke vom Volk zur Stiftshütte gebracht. Das sind Opfergaben des Volkes. Und dann wird das Los über diesen beiden Ziegenböcken geworfen. Wir dürfen uns das ganz bildhaft vorstellen. Wir haben ja auch die letzten Sonntage immer wieder Bilder von der Stiftshütte vom Modell gesehen. Da steht also der Aaron. Und dann werden zu Aaron zwei Ziegenböcke gebracht. Und dann greift der Aaron in seine Brusttasche, das er am Ephod an seinem Leibrock trägt. Und da sind die Lossteine drin. Und mit diesen Lossteinen wirft er jetzt das Los. Und dieses Los entscheidet darüber, welcher dieser beiden Ziegenböcke jetzt für den Herrn als Sündopfer geschlachtet wird und welcher mit den Sünden des Volkes beladen in die Wüste geschickt wird. Auch unsere Formulierung, wir sehen, wie die meisten Sprichworte übrigens, ganz, ganz viele Sprichworte, ältere vor allem, kommen alle aus dem biblischen Gedankenwelt. Wenn man jemanden in die Wüste schickt, dann hat es genau hier seinen Anhaltspunkt. Das ist der Punkt. Der Sündenbock wird in die Wüste geschickt. Also die werden nicht beide geschlachtet. Der erste Sündenbock wird, wenn das Los gefallen ist und er dafür ausgesondert wurde, wird dann geopfert. Sein Blut wird zur Sühnung der Sünde des Volkes auf und vor die Deckplatte der Bundeslade gespritzt, ebenso an die Hörner des Opferaltars vor der Stiftshütte. Sein Fleisch wird draußen vor dem Lager verbrannt. Dann wird der zweite Sündenbock, der zweite Ziegenbock zu Aaron gebracht. Und dieser legt ihm jetzt die Hände auf und wir lesen 3. Mose 16 und bekenne, nämlich Aaron, bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach all ihren Sünden. Es findet eine symbolische Übertragung der Sünde des ganzen Volkes Israel auf diesen Sündenbock, auf diesen Ziegenbock statt. Wird auch ganz ausdrücklich gesagt, erlege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste. Damit der Ziegenbock all ihre Schuld, die Aaron jetzt vom Volk symbolisch auf diesen Ziegenbock übertragen hat, all ihre Schuld auf sich trägt, in ein ödes Land. Der lebt dann weiter. Wie schwer der unter der Last wirklich getragen hat, weiß ich gar nicht. Vielleicht war es für den eher eine Befreiung, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ja, der darf leben. Aber dieser Sündenbock, der symbolisch die Sünde des Volkes Israel aus dem Lager hinausträgt. Unglaublicher Vorgang, ja. In Jesus sind diese beiden Sündenböcke vereint. Die ganze Tragweite, was Jesus für uns getan hat, begreifen wir auch erst, wenn wir diese beiden Sündenböcke zusammen sehen. In seiner Taufe nahm Jesus die Sünden nicht nur seines auserwählten Volkes, sondern der ganzen Welt, der ganzen Menschheit, des ganzen Kosmos auf sich. Er wurde mit der Taufe zum zweiten Sündenbock, auf den die Sünde der Welt gelegt wurde. Und der dann mit den Sünden des Volks beladen in die Wüste geschickt wird. Als ich es heute Morgen noch mal durchgearbeitet habe, ging mir das erste Mal durch den Kopf. Nachdem Jesus in der Taufe die Sünde auf sich genommen hat, wo ging er dahin? In die Wüste. Hat 40 Tage gebetet, gefastet und wurde dann von Satan versucht. Ich denke, dass da ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, dass Jesus als Sündenbock, vor den er sich in der Taufe gemacht hat, zuerst in die Wüste geht. Hab noch nicht weiter darüber Zeit gehabt, nachzudenken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da ein sehr massiver Zusammenhang besteht. Als zweiter Sündenbock geht er in die Wüste, muss hinaus. Als erster Sündenbock wurde er am Kreuz für unsere Sünden geschlachtet. Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut, dass er dann auf den Deckel der Bundeslade die Hörner des Altars zur Versöhnung gespritzt wird, symbolisch im Heiligtum. Hebräerbrief sagt es an anderer Stelle. Sein heiliges Blut hat er das wahre Heiligtum bei Gott gereinigt. Damit es sein kann, hat er gelitten draußen vor dem Tor. Auch da sehen wir, dass beide Sündenböcke zusammenwirken. Denn geschlachtet wird eigentlich, der erste Sündenbock wird ja im Heiligtum geschlachtet. Erst sein Kadaver wird dann nach draußen gebracht. Dann hätte Jesus eigentlich auf dem Tempelplatz geopfert werden müssen. Aber weil der zweite Sündenbock ist, zugleich der mit der Sünde des Volkes hinaus muss. Deshalb wird schon Jesus, bevor er getötet wird, hinausgebracht. Beides in einem. Macht sich für uns zum Schuldigen, der nach der Ordnung des alten Bundes aus der Gemeinschaft des Gottesvolkes entfernt werden muss. Und so stirbt Jesus draußen vor den Toren Jerusalems. Damit ist er getrennt und ausgeschlossen von der Heilsgemeinschaft des Volkes Israel, des alten Bundes. Tragisch nur, dass Israel damit seinen Retter, seinen Messias ausgestoßen hat. Israel trennt sich nicht von seiner Sünde, Israel trennt sich von seinem Gott, von seinem Heiland und Erlöser. Der Heilige Gottes hat keinen Platz in seinem Volk. Und jetzt fährt der Hebräerbrief fort und betont diese Trennung, dass Jesus hinaus muss, verstoßen vom Volk, bleibt nicht auf Jesus beschränkt. Sie gilt auch für seine Gemeinde. Auch diese kann nicht Jesus nachfolgen und zugleich im alten Bund im Lager der Gottlosen bleiben, die Jesus abgelehnt haben. Wie ihr Herr, so hat auch die Gemeinde draußen vor dem Lager ihren Platz. Und sagt deshalb, Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Deshalb auch das Thema der heutigen Predigt, geht hinaus und tragt die Schmach Jesu. Nach Adolf Schlatter ist Vers 13 die direkte Aufforderung an die Judenchristen, trennt euch vom alten Israel. Das Lager ist eben nicht nur Jerusalem, es ist auch nicht nur Israel, es ist die ganze Welt, die nicht zu Jesus gehört, die nicht zu ihm passt. Hinaustreten aus der Welt und vor allem aus einem abgefallenen Gottesvolk und eintreten in die Nachfolge Jesu heißt immer auch eintreten in die Nachfolge des Leidens und des Schmachtragens. Auch da denken wir ja, vor allem in der heutigen Zeit, viel zu wenig drüber nach. Jesus hat uns durch sein Sterben heilig gemacht. Aber heilig gemacht heißt eben zugleich ausgesondert aus dieser Welt für ihn. Schon allein in diesem Begriff heilig steckt die Aussonderung und die Trennung existenziell wesensmäßig drin. Mit allen nötigen Trennungen. Und die ganze Bibel des Alten und Neuen Testaments mahnt zu dieser klaren Trennung. Zum Teil im Alten Bund auf sehr brutale Weise, wie wir auch dann, wenn wir nach Ostern wieder weitermachen mit der Heilsgeschichte, sehen werden. Zum Teil auf sehr brutale, auf eine Weise, die einem den Atem stocken, fast das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und die geistliche Grundlinie bleibt im Neuen Bund dieselbe. 2. Korinther 6, 14, zieht nicht an fremden Joch mit den Ungläubigen. Vor allem im Blick auf die Ehe gesagt, die Jochgemeinschaft, aber grundsätzlich geltend, lasst euch nicht für die Dinge der Welt vor einen fremden Karren spannen. Das ist ja das Bild des Jochs. Da wird man unterm Joch vor irgendeinen Karren gespannt. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, sondert euch ab. Aber in beiden Fällen ist eigentlich immer in allererster Linie die Gemeinschaft mit falschen Christen gemeint, die wir meiden sollen. 1. Korinther 5, 9 bis 11 schreibt derselbe Paulus, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Huren. Das meine ich gar nicht von den Huren dieser Welt, sagt er jetzt ganz ausdrücklich. Oder von den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Also es geht nicht um eine äußere Absonderung von den Sündern dieser Welt. Von denen sind wir ja im Beruf, beim Einkaufen, wo auch immer tagtäglich umgeben. Das geht ja gar nicht. Dann müssten wir als Eremiten in der Wüste im hohlen Baumstamm oder sonst irgendwo leben, was dann manche Fanatiker auch getan haben. Aber Paulus sagt, genau das ist nicht gemeint. Nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder oder Schwester nennen lässt und ist ein Hurer. Da ist sicher weniger die sexuelle Hurerei als die geistliche Gemeint, der Abfall von Christus. Von den falschen Geschwistern soll sich die Gemeinde trennen. Das ist die allererste Trennung, die ihr geboten ist. Von der Welt kann sie sich gar nicht trennen. In der lebt sie mit beiden Beinen, bis wir durch Tod oder Entrückung aus ihr entnommen werden. Die Mahnung zur Trennung von denen, die sich selbst Christen nennen, in christlichen Kirchen und Gemeinden leben, die aber nicht zu Christus gehören. Klare Trennungen und Abgrenzungen sind aus mehreren Gründen notwendig. Sie bewahren vor der Mitschuld. sagt, glaube ich, die Offenbarung, damit geht aus von ihr, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. Der Ruf der Gemeinde und ihres Herrn wird durch nichts so sehr geschädigt wie durch Etikettenschwindel. Wir denken zurück an den Glykolskandal. Erinnert euch noch, als edle Weine, vor allem, glaube ich, in Österreich, glaube ich auch darüber hinaus, wirklich edle, teure Weine aufgebessert wurden, geschmacklich durch Glykol. Man kann den Ruf eines guten Weines durch nichts mehr ruinieren, als wenn ein derartiger Betrug zutage tritt. Wenn sich Menschen Christen und Kirche nennen und im Namen Jesu greuliche Schandtaten vollbringen, dann schädigen sie die Ehre ihres Herrn mehr, als die Welt es in ihrer schlimmsten Form und alle Heiden dieser Welt überhaupt können. Wir sehen das am Beispiel der Missbrauchsskandale, vor allem aber nicht nur der römisch-katholischen Kirche. Dasselbe gilt, wenn wir überlegen, und ich denke, das ist aber auch eine ganz bewusste antichristliche Inszenierung der letzten Zeit, in der wir leben. Es wird natürlich durch die Aufdeckung dieser Skandale gerade heute, die ja seit Jahrzehnten bekannt sind, ist ja nichts Neues. Heute werden sie aufgedeckt, weil wir heute in einer Zeit leben, in der es darum geht, das Vertrauen in den christlichen Glauben grundsätzlich zu atomisieren, auf jede erdenkliche Weise zu zerschlagen. Und dasselbe gilt für Kirchen und Gemeinden, die offenkundig Gottes Wort verdrehen und der Botschaft, die sie zu verkündigen haben, für jedermann sichtbar selbst nicht mehr glauben. Gerade wenn wir an die aktuellen Vorgänge auch um die Homosegnung denken. Und wir müssen ja vor Augen haben, begonnen hat die ganze Geschichte schon vor 50 Jahren mit der Einführung der Frauenordination in Landeskirchen. Ich sage immer wieder, es ist ein und dasselbe. Wer Frauen in den öffentlichen Lehr- und Leitungsdienst der Gemeinde ordiniert, tut nichts anderes, lehrmäßig, praktisch, an Auflehnung gegen Gott, als der Homosexuelle segnet. Ist genau die gleiche Missachtung der Schöpfungsordnung Gottes und so weiter und so fort. Nur das, was vor 50 Jahren an Abfall und Auflehnung gegen Christus begonnen hat, mit der Einführung der Frauenordination, findet heute seinen Abschluss. Schlimmer, grundsätzlicher kann man sich wesensmäßig gegen den lebendigen Gott gar nicht auflehnen und empören, als wenn man sich anmaßt, das zu segnen, was Gott verflucht und unter sein Gericht gestellt hat. Deshalb sage ich, wir haben hier einen Abschluss, einen wesensmäßigen Abschluss, eine wesensmäßige Vollendung der christlichen Kirchen und Gemeinden in ihrer Auflehnung gegen den Herrn. Und wenn eine Kirche so mit dem Wort Gottes umgeht, dann atomisiert sie jedes Vertrauen der Welt in dieses Wort, das sie selber so offenkundig mit Füßen tritt. Und deshalb haben besonnene bibeltreue Christen immer vor der Vermengung der Wahrheit mit der Unwahrheit gewarnt. Die Wahrheit muss sich ganz klar und in jeder nur erdenklichen Weise von der Unwahrheit trennen und jedermann deutlich machen, diese Verfehlungen, diese Entwicklungen haben mit Jesus, mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts zu tun. Und das Haus des einen, das derzeit für Millionen auch mit Unterstützung der Stadt Berlin und des Bundes gebaut wird, da werden, glaube ich, 40 Millionen investiert für ein gotteslästerliches Projekt, ist ein Gipfel einer solchen gottlosen, endzeitlichen Entwicklung. Klare Trennungen, die sind nötig zur eindeutigen Orientierung. Und deshalb macht man ja am Fahrbahn, am Straßenrand, nicht nur in der Mitte die weißen Striche, sondern auf einer einigermaßen ordentlichen Straße macht man am Rand weiße Fahrbahnmarkierungen, damit dem Autofahrer auch bei schlechter Sicht klar ist, wo die befestigte Fahrbahn aufhört und wo gefährliches, unsicheres Gelände beginnt. Ich dachte zurück, vor vielen Jahren hatte ich auf diese Weise einen Unfall mit dem Auto meines Vaters. War auf einer kleinen Landnebenstraße, zugegebenermaßen zu flott unterwegs, wie man das als junger Mensch gerne tut, kam mir ebenfalls zu flott ein anderer entgegen. Ich sehe den dicken 100er Audi damals noch genau kommen. Wer drin saß, weiß ich auch, sage ich aber nicht. Weil der aber nicht auswich, obwohl er eine flache Wiese zum Ausweichen rechts neben sich gehabt hätte, der hätte problemlos in die flache Wiese ausweichen können, hat er nicht gemacht, musste ich, um den Aufprall zu vermeiden, selber ausweichen. Kam mit dem rechten Vorderrad nur ein paar Zentimeter, rechts neben mir war der Straßengraben zum Wald rein, kam nur ein paar Zentimeter mit dem rechten Vorderrad ins weiche Gelände und sofort hat's zack, das ganze Auto runter in den Straßengraben und am nächsten Waldweg, der rauskam, der Straßengraben wäre gar nicht das Schlimmste gewesen, kam ein Waldweg, war der Kotflügel und das Auto hin, war schon ein älteres Modell. Damit wir mit unserem geistlichen Leben weder als einzelne Jesus-Nachfolger noch als ganze Gemeinden auf diese Weise in den Straßengraben der Gottlosigkeit und des Aufruhrs gegen Christus nicht hinabgerissen werden. Deshalb sind klare Fahrbahnmarkierungen und auch ein klarer Abstand zur Fahrbahngrenze immer wichtig, unverzichtbar. Das Hinausgehen aus dem Lager hat allerdings zum Schluss auch noch eine gefährliche Dimension. Der griechische Begriff für Lager, der hier verwendet wird, ist ein militärischer Fachbegriff. Er meint das befestigte Militärlager. Da heißt, da gibt's außen, selbst im Übernachtungsquartier haben die Römer immer über Nacht für ihr Lager noch mindestens einen Graben ausgehoben und mitgeschleppte oder frisch gefällte Palisaden aufgestellt. Und dann gab es eine Wache. Ein Graben, ein Palisadenzaun und eine Wache, die aufgepasst hat, dass nicht unbemerkt nachts einer eindringt und die im Lager Befindlichen überfällt und massakriert. In der Apostelgeschichte steht dieses Wort mehrfach für römische Kasernen. Das Lager ist also hier ganz betont auch der Ort der Sicherheit, des Schutzes, der Geborgenheit. Wenn wir nun in der Nachfolge Jesu aus diesem Lager hinausgehen müssen, dann kommen wir nicht umhin, diesen geschützten Raum zu verlassen und hinauszutreten ins ungeschützte, freie Feld. Wir treten also aus der Deckung heraus und der Wind des Zeitgeistes bläst uns fortan mit Macht ins Gesicht. Und Gottes Wort sagt uns, anders geht Nachfolge nicht. Wer im geschützten Lager der Masse des Zeitgeistes bleiben will, kann nicht Jesus nachfolgen. Die Jesus-Nachfolge führt zwingend ihrer Natur nach aus diesem geschützten Lager, aus der Deckung heraus, wo ihr der Wind des Zeitgeistes ins Gesicht bläst. So wie unser Herr verachtet war, so werden auch wir als seine Jünger Verachtung tragen müssen. So wie sie ihm ins Gesicht gespuckt haben, so müssen auch wir damit rechnen und seine Schmach tragen. Das griechische Wort hierfür meint interessant und bezeichnend die Beschimpfung und die üble Nachrede, die Verleumdung. Üble Nachrede ist in der Welt wie in der christlichen Gemeinde wahrscheinlich das beliebteste Mittel schlechthin, um unbequeme Menschen und Mahner fertig zu machen. Üble Nachrede. Beispiele kennen wir genug. Es fällt uns allen nicht leicht, diese Schmach anzunehmen. Liebe Geschwister, da geht's mir keinen Deut anders als ihr. Die Schmach Christi zu tragen, überlasse ich auch sehr, sehr gerne anderen. Ich denke, jeder von uns möchte lieber wohlgelitten sein in dieser Welt. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dabei sehen, Adolf Schlatter schrieb dazu, es ist aber die Schmach des Christus, die sie damit trugen. Dieselbe Schmach, die Jesus selbst trug, das wandelt sie in Ehre um. Ich dachte an den Tod Petrus, die Bibel selbst berichtet uns darüber nicht, aber die frühchristliche Überlieferung, Petrus war in Rom, wurde gefangen genommen und sollte gekreuzigt werden. Und was sagt Petrus? Es ist mir eine zu große Ehre, auf dieselbe Weise leiden und sterben zu dürfen wie mein Herr. Und dann haben sie ihn umgekehrt auf den Kopf gestellt, gekreuzigt. Wenn er deshalb Bilder, Statuen des Petrus sieht, in katholischen Kirchen etc., erkennt man Petrus immer daran, dass er neben den Schlüssel, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, häufig ein umgekehrtes Kreuz in der Hand hat. Es ist mir eine zu große Ehre, auf dieselbe Weise leiden und sterben zu dürfen wie mein Herr. Wir müssen neu lernen, die Schmach Jesu zu tragen ist keine Schmach. Es ist, so schwer es im Einzelfall fallen mag, eine Ehre. Wie Apostelgeschichte 5,41 berichtet über die Apostel vor dem Hohen Rat, sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat hinweg. Warum? Weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Fröhlich. Diese Schmach willig leiden konnten übrigens die Geschwister auch damals nur, und damit sind wir dann ziemlich vollends am Schluss, im Wissen von Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist ganz wichtig, ist der Abschluss des Gedankens und weist den Blick nach vorn. Wir gehören nicht ins Lager dieser Welt und auch nicht ins Lager einer von Christus abgefallenen und dieser Welt angepassten Kirche oder Freikirche oder Gemeinde hinein. Denn wir sind in dieser Welt keine Bürger, sondern obdachlose, nichtsesshafte Durchreisende, die wissen, dass sie hier keine bleibende Stadt haben. Das haben die anderen natürlich auch nicht. Aber die wissen es nicht oder sie beachten es nicht. Niemand hat hier eine bleibende Stadt. Spätestens mit 70, 80, wenn es hochkommt, heute vielleicht mal 100, 110. Irgendwann ist für jeden hier Feierabend. Niemand hat hier eine bleibende Stadt. Christen wissen das. Und Christen beachten das. Und sind deshalb bewusst unterwegs zur zukünftigen Stadt. Dem himmlischen Jerusalem. Und liebe Geschwister, wo ist Jesus da? Im irdischen Jerusalem haben sie ihn hinausgebracht, draußen vor den Toren getötet. Im himmlischen Jerusalem ist er mittendrin als ihr Licht. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Blick nach vorn haben. Denn wer die Erfüllung seines Lebens ohne diesen Blick nach vorn in dieser Welt sucht, wer meint, hier wäre schon die goldene Stadt, in der all seine Wünsche befriedigt werden müssten, der wird nicht bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen und die Schmach zu tragen, sondern der wird dem Kreuz unter Schmach ausweichen, damit er es hier möglichst gut hat. Geht aber nicht. Geht nicht. Und deshalb ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu auch nicht die Verbesserung dieser Welt und ihrer Gesellschaft. Das hat die bibeltreue Gemeinde immer von der verweltlichten Gemeinde unterschieden. Ganz gewiss hat das Evangelium auch Nebenwirkungen in der Welt. Wiedergeborene Menschen verhalten sich anders. Wenn sie in einer Gesellschaft, insbesondere unter ihren Verantwortungsträgern, viele wiedergeborene Christen gibt, dann wird das Auswirkungen haben, sonst stimmt was nicht. Und das haben wir ja auch die letzten Jahrhunderte in unserem Volk und Vaterland erlebt. Aber insgesamt, und das erleben wir heute wieder auf dramatische Weise, bleibt diese Welt und die in ihr lebende Gesellschaft unter der Herrschaft Satans. Sicher dürfen wir beten und mahnen, aber wir haben bei aller Fürbitte für unser Volk und Vaterland, muss uns immer vor Augen stehen, wir haben keine dauerhaften und grundlegenden Veränderungen zum Besseren zu erwarten, ganz im Gegenteil. Unser Auftrag ist deshalb nicht die Verbesserung dieser Welt, sondern die Rettung aus dieser verlorenen und ihrer Vernichtung entgegengehenden Welt. In dieser Welt werden wir Christen nicht die coolen Obermacker sein, sondern die Verachteten, die Außenseiter, die Fundamentalisten. Die erste Gemeinde konnte diese Schmach tragen, weil Jesus als ihr Vorbild vor Augen stand. Weil er ihr Kraft gab, weil sie wusste, dass ihr Weg der Nachfolge ohne diese Schmach nicht sein kann, dass er aber auch nicht ohne Segen sein wird, weil es der einzige Weg ist, der Zukunft hat, eine ewige Zukunft. Liebe Geschwister, wenn alle Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Bentleys und alle Paläste dieser Welt längst Geschichte sind, dann hat die Zukunft der Gemeinde Jesu, dann hat unsere Zukunft gerade erst begonnen. Denn diese Welt vergeht. Wer aber Jesus folgt auf dem Weg der Schmach, der bleibt in Ewigkeit. Amen.